together, talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Und wir sind diesmal zu Gast bei unserer Gästin. Aber bevor wir mit unserer Gästin anfangen, wir sind aber da. Mein Name ist Christiane, gegenüber mir ist die Brenda. Hallo.
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 Hast du schon wieder abtrainiert, das Vorstellen?
Ja, ich habe schon wieder fast vergessen, aber ich habe in der letzten Sekunde ich noch daran gedacht. Aber wir sind ja auch nicht der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und zwar sind wir bei unserer Gästin, wie ich schon gesagt habe, und zwar ist das heute die Helene.
Hallo.
Hallo.
Die Helene ist 42 Jahre alt, selbstständig und Inhaberin des Brotbackshops Kostbrot im 2. Bezirk, wo wir auch gerade sind und wo es urschön ist und wo es so gut duftet. Und warum, erfahrt ihr noch. Helene, zu dir. Du warst mehrere Jahre angestellt als Grafikerin und hast vor ein paar Jahren dann selbst begonnen, Brot zu backen und dann quasi die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aber es steht bei dir zum Beispiel auf der Homepage, du hast keine Ausbildung oder so gemacht, sondern einfach die gesammelten Erfahrungen, die du jetzt bei dir im Job weitergibst oder Brotback-Workshops gibst.
Genau.
Okay. Genau, und damit ist es, glaube ich, eh schon eine ganz gute Überleitung zum Thema, das setzt die Bilder
klar. Ich glaube, du hast das ganz gut hingekriegt, die Zeit. Also, wir haben uns ein Thema überlegt, das jetzt gar nicht so weit hergeholt ist. Und zwar ist es Baking is Therapy oder wie Brotbacken das Leben verändern kann. Was gibt es besser als frisches Brot oder eine knusprige Semmel? Brotbacken ist schon länger Trend, egal ob mit Brotbackautomaten, Backmischungen, gern glutenfrei, mit Bananen oder ohne. Für Helene ist Brotbacken mehr als eine Leidenschaft, sie hat es zum Beruf gemacht und will uns jetzt beibringen, wie man selbst tolles Brot backt. Aber wir sind nicht nur hier, um ihre Rezepte und Anleitungen abzuluxen, sondern um mit ihr zu sprechen, was es bedeutet, den ursprünglichen Karriereweg zu verlassen und sich selbstständig zu machen, ein Lokal zu mieten und anderen beibringen zu wollen, das beste Brot zu backen. Wie viel Mut braucht das? Was würde man genauso wieder machen? Was würde man anders machen? Und vieles mehr. Das ist das Thema,
ja,
das ich jetzt wahnsinnig schnell abgelesen habe, damit wir das gut kommen. Aber prinzipiell wollen wir eigentlich gern mit dir über Brotbacken reden, über deine Kurse, was du machst, was gutes Brot ist, weil ich glaube, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein.
Das stimmt, ja.
Und alles, worüber du mit uns reden willst, aber wir fangen immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Ja. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen.
Unikum oder Jägermeister?
Ah, das ist schon lange her. Das ist voll lang her, aber ich hätte gesagt Unikum, weil Jägermeister war ich nicht so der Typ.
Vorspeise oder Nachspeise?
Ah, Nachspeise.
Welche Speise hast du noch nie gegessen, aber würdest sie gerne ausprobieren?
Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt Austern, aber mittlerweile nein.
Backen oder kochen?
Backen.
Als Kind wollte ich werden?
Lehrerin.
Was ist dein perfektes Sandwich?
Tomate, Mozzarella, Salat in einem Baguettebrot mit Pesto.
Welche Statistik über dein Leben würdest du gerne sehen?
Zurzeit, wie viel ich schon Brote gebacken habe. Weil das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele.
Ja, das glaube ich.
Das würde ich gerne retrospektiv aufgelistet haben.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit kleinen Überraschungen.
Wenn du eine Regel einführen könntest, die jeder und jeder befolgen muss, welche wäre es?
Nett sein zu anderen Menschen, zu allen.
Danke sagen möchte ich.
Allen, die mich hier unterstützt haben und angefangen von meinen Kindern bis zu Markus, meinem Vater, meine Schwestern.
Questions to go gemeistert. Voll gut. Also echt, das ist wirklich gut gegangen. Und auch Unikum, pfui, warum?
Also, ich trinke keinen Jägermeister. Ich mag eigentlich beides nicht, aber wenn man mich anbindet und also, trinke jetzt eins von beiden, dann Unikum.
Aber kommen wir zu besseren Getränken, und zwar Kaffee und zu unserer ersten, wenn Milch und Zucker fragen. So, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es ja oft nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern geht es ja auch viel um die Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
Ich mag es, wenn man so schnelle Kaffees trinkt. Das ist hier in Wien nicht so gang und gäbe, dass man einfach zur Bar geht und einen schnellen Kaffee mitnimmt.
Das fehlt mir jetzt nicht, aber jetzt, wo du mich das fragst, das hätte ich ja halt oft gern. Das mache ich halt nicht. Ja.
Man muss dazu sagen, du kommst aus Südtirol.
Genau, genau.
Und ja. Ist das der italienische Einfluss?
Ja, schon ein bisschen, ja. Dass man da so schnell mal auf einen Kaffee geht, ohne dass man jetzt sich mit wem trifft oder so. Das mache ich halt hier irgendwie nicht.
Bist du auch so jemand, wenn du über die Grenze nach Südtirol fahrt, gleich bei der ersten Rasche stehen bleiben und an der Bar einen Espresso trinken?
Nein.
Okay.
Nein.
Aber glaubst du, also dadurch, dass du in Südtirol aufgewachsen bist und es da schon einen italienischen Einfluss gibt, glaubst du, hast du so ein Herz für Kaffee von der Seite mitgenommen?
Ja, also der Kaffee nach dem Essen, der kleine Schwarze, den brauche ich eigentlich eher noch als den in der Früh. Ja.
Und findest du es ein böses Sakrileg, Milch im Kaffee zu tun?
Böses Sakrileg jetzt nicht. Ich habe das bis vor ein paar Jahren auch gemacht. Aber mittlerweile mag ich es halt nicht mehr so.
Wenn du so zurückdenkst an Südtirol, was war da so das? Hat es da irgendwie so ein Kaffee gegeben, wo du immer hingegangen bist, oder war das immer so, mal hier, mal dort?
Mal hier, mal dort.
Die Eli und ich verbinden ja eine Kaffeegeschichte ein bisschen. Weil wir ja ganz viele Jahre gemeinsam auf Sigurd gefahren sind. Und da war eins unserer Challenges, immer zu einem hingekommen sind, irgendwo einen guten Kaffee zu finden.
Ja, und den haben wir dann nicht wirklich gefunden?
Ja, in diesem kleinen Auto. Wir haben einen Annehmbaren gefunden.
Ja.
Aber es war immer so ein bisschen die Challenge.
Ist auch jetzt, also,
ist das jetzt besser? Weil ich war ja schon lange nicht mehr am See
gesetzt. Da gibt es auch dieses kleine Auto, dieses Abwehrauto, oder wie das heißt. Der ist okay, das kann man schon trinken, geht auch als Kaffee durch, aber sonst eher nicht so.
Ja. Und das Schrägste ist, auf unserem letzten Sigurd, wir mussten es ja heuer auslassen, weil es nicht war wegen, danke Covid. Und das letzte Mal, wo wir waren, haben wir es geschafft, zweimal am Vormittag auf der Insel zu sein. So richtig um 10 am Vormittag.
Wow.
Und zu frühstücken dort. Ja.
Aber das hat funktioniert. Das war nicht so.
Es hat gut funktioniert, ja. Stimmt. Ja. Aber Dinge verändern sich, das ist Wahnsinn. Wir haben es schon ein bisschen eingeleitet. Wo kommt deine Leidenschaft für nicht nur Brot backen, sondern auch Kochen und Backen her?
Also ich zurzeit backe ich halt jeweils, fürs Kochen bleibt mir zu wenig Zeit. Das ist gerade recht alles, was irgendwie schnell geht. Aber beides schaue ich, dass ich es halt selber mache. Und bei beiden will ich einfach wissen, was ich da reingebe und was wir dann schlussendlich essen. Genau, das ist eine der Motivationen, wieso ich angefangen habe mit dem Brot. Und beim Kochen halt, das kommt halt auch durchs Kochen, weil ich da halt auch gern halt weiß, was drinnen ist.
Ich meine, es ist ja, viele Leute, also wir hatten ja auch schon eine Foodbloggerin, die Anna zu Gast, die auch gemeint hat, Backen ist gar nichts für sie, weil da muss man sich an Rezepte halten und so. Und das ist ja, glaube ich, so ein Ding, wo sich die Leute unterscheiden. Weil Leute, die gern backen, sehen das nicht als Einschränkung, aber dass man schon einem Rezept folgen muss.
Ja.
Also nicht einfach sagen, ach, ich lasse jetzt mal das weg und gebe das dafür dazu.
Ja.
Außer man kennt sich sehr gut aus, glaube ich.
Ja, genau.
Und beim Kochen ist es halt schon flexibler.
Das stimmt. Ich meine, beim Brot ist es halt so, dass man sich schon an gewisse Zutaten halten soll, wie zum Beispiel eine Hefemenge, wenn man jetzt vorhat, das Brot zu der und der Zeit fertig zu haben. Oder die Mehlmenge, ja, daran sollte man sich halten. Aber was sonst reinkommt, kann man halt super variieren, ja. Ich mache eben gerne Brote, die einmal haben es Karotten drin, einmal haben es Apfel drin, einmal haben es, weiß ich nicht, Kürbis drin, weil ich es gerade da habe. Dann bleibt mir oft ein Kartoffelpüree übrig, das mische ich auch rein. Ja, mittlerweile habe ich es halt heraus, wie die Konsistenz schlussendlich sein soll. Ja, und deswegen bin ich da so flexibel. Halte mich aber trotzdem an Salzmenge, an Hefemenge, an Sauerteigmenge. Genau.
Was passiert dir eigentlich noch, dass zum Beispiel ein Teig nicht aufgeht oder so? Oder passiert dir das überhaupt nicht mehr?
In letzter Zeit, muss ich sagen, nicht so. Aber ist mir auch schon passiert, ja. Ja. Überhaupt die ersten Sauerteigbrote, da ist dann eben, ich habe ein Rezept, das steht drin, 4 Gramm Sauerteigansatz. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja genau, 4 Gramm. wie werde ich es zeigen, so auf die Art und habe wirklich, keine Ahnung, halt 3 Löffel oder so reingetan, was dann, weiß ich nicht, 50 Gramm sind, mhm, ja, und das Brot, und habe es dann nach Rezept eben stehen lassen und dann ist das halt total übersäuert und zusammengefallen, ja, und dann habe ich es so rausgenommen und das ist einfach nur zerronnen und ich habe es, ich dachte, okay, ich backe es halt, schau mal, was da draus wird, mhm, und das ist dann so ein ganz zäher Fladen, so ein Frisbee, so wie ein Frisbee geworden. Und der Wagen hat es dann gekostet und dann hat es sich eine Blonde ausgebissen. Weil es halt so hart und zäh ist. Ja, es ist ja nicht so wie Knäckebrot, sondern es ist einfach zäh. Mhm. Ja, das waren meine ersten Sauerteigversuche.
Braucht man für Brot viel Geduld?
Man braucht für die einzelnen Schritte nicht viel Zeit. Und wenig Zeit ist gleich wenig Geduld, mhm, oder? Das Einzige ist, dass die Brote, die ich mache, denen gebe ich halt viel Zeit, aber die machen das meiste selbst. Ich rühre was zusammen, das dauert, weiß ich nicht, im höchsten Maximum eine halbe Stunde, dann bleibt es stehen über 12 Stunden, dann mache ich einen Handgriff und dann steht es nochmal über 12 Stunden und dann backe ich es. Ja. Es ist, du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt ein Brot backen. Das geht nicht, mhm, nach der Methode, wie ich halt backe. Dann denke ich mir, okay, ich möchte für morgen ein Brot backen, dann fange ich halt heute an mit den einzelnen Schritten.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Leute, die eher kochen, halt ein bisschen ein Thema haben damit. Mhm. Weil wenn du kochst, okay, also du kochst auch sehr lange ein, weil es halt Stunden stehen muss. Aber prinzipiell, wenn du kochst, kannst du sagen, ich fange jetzt an und weiß, in absehbarer Zeit ist das fertig.
Genau, genau.
Das ist halt schon ein Unterschied.
Ja.
Also mich das ja mal nicht machen, wenn ich 3x12 Stunden machen müsste.
Ja, es ist halt Gewohnheit. Also wenn du dir das so angewöhnst und du halt irgendwie auf diese Planung, mhm, und diese Planung in Kauf nimmst. Ich mag das lieber als für ein Menü oder für irgendwas, wo du Außergewöhnliches, dass du mal kochst. Das dauert für mich dann den ganzen Vormittag. Da stehe ich dann wirklich den ganzen Vormittag in der Küche und für das habe ich zum Beispiel nicht die Geduld. Mhm. Also Kochen muss bei mir schnell gehen.
Ich finde, das ist auch der Unterschied, weil beim Kochen, auch wenn man größer aufkocht, da ist die Zeit, wo man in der Küche steht, oft länger als die Zeit, wo es dann gegessen wird. Außer es dauert jetzt ewig lang und du hast ganz viele kleine verschiedene Sachen. Und dann denkst du halt auch nicht so, ja gut, und dafür bin ich jetzt 10 Stunden nicht, aber halt 2 Stunden in der Küche gestanden. Also das ist jetzt auch nicht wert. Und mit dem Brot, da hast du halt auch länger was davon. Genau, also du hast tagelang teilweise was davon. Das ist auch ein bisschen.
Das stimmt, das ist ein guter Vergleich. Das ist genau das vice versa.
Ist so Brotbacken bei euch in der Familie? Oder?
Ja, meine Mutter hat immer schon Brot gebacken und ich habe dann, wo ich begonnen habe mit dem Brotbacken, ihr Rezept oft nachgebacken und habe es aber dann umgemodelt auf eben Sauerteig. Mit Sauerteig hat sie gar nicht gearbeitet. Und ja, das ist schon so eine Fortführung von ihrer Tradition geworden. Ja.
Ich muss eine blöde Frage stellen. Weil, also ich weiß schon, wie Sauerteigbrot schmeckt, aber ich kann mir, wenn du sagst, mit Sauerteig arbeiten, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, was das heißt.
Ja, Sauerteig ist ja ein natürliches Triebmittel für Brot. Mhm. Und das man eben einsetzt, entweder zusätzlich zur Hefe, zur normalen Bäckerhefe, oder halt auch alleinstehend reingibt und dass das Brot halt extrem bekömmlich macht. Und wenn du jetzt nur Sauerteig reingibst, dann braucht es längere Zeit, dass es einfach reift, damit du es dann backen kannst. Das ist einfach so bei Sauerteig. Und dadurch wird das Brot halt extrem bekömmlich.
Okay. Weil es ist ja, Sauerteig ist, glaube ich, schon so eine also deutschsprachige Geschichte. Mhm. Weil zum Beispiel in England oder Amerika, die können damit gar nicht umgehen. Weil meine Großeltern haben mir gesagt, bei uns das Brot so sauer schmeckt und die Butter.
Okay.
Die Rahmbutter, weil das kennen halt Briten gar nicht.
Aber bei Sauerteig, da gibt's ja, also gerade jetzt, wo relativ viele Leute auch angefangen haben, irgendwie zu backen und sich irgendwie zu beschäftigen zu Hause, da ist ja auf einmal, in jeder Insta-Story hat irgendwie auf einmal einen Sauerteig gehabt. Mhm. Und das ist ja so fast ein Ritual, was um so Sauerteig, wie heißt das, Starter, mhm, irgendwie gemacht wird. Und dann muss man die füttern und dann bekommen sie Namen. Und ich habe lustigerweise vor einem Jahr, habe ich ein Buch gelesen, da ist es gegangen um Sauerteigbrot. Mhm. Und das halt, so eine Frau hat dann so einen Sauerteig-Starter gehabt und hat den unabsichtlich irgendwo stehen lassen. Auf einmal ist das der beste Sauerteig-Starter überhaupt geworden. Also ein komplett schräges Buch, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Es kommt mir immer noch manchmal in den Kopf, weil ich mir denke, es war so schräg. Aber ist das bei deinen Sauerteigen auch so, dass, ich glaube, Namen haben sie?
Ja, Namen haben sie.
Aber so diese ganzen Rituale, die da herum gemacht werden, warum?
Naja, Rituale, also schlussendlich, was du machen musst, ist, du musst sie füttern, ja, weil sonst gehen sie dir halt ein. Ja. Was da sonst für Rituale, was nicht irgendwie Voodoo oder so abgehalten wird, das weiß ich nicht, aber halt füttern musst du sie schon. Ja.
Und wie kann man sich das vorstellen?
Also das solltest du dann so einmal in der Woche machen, ja, damit der halt triebfähig bleibt und am Leben bleibt. Ja, und den fütterst du halt dann einfach nur mit Wasser und Mehl. Und lässt ihn dann bei Raumtemperatur stehen oder bei wärmeren Temperatur, bis er sich halt irgendwie irgendwo satt gefuttert hat. Der wächst. Und dann kannst du ihn entweder hernehmen oder du stellst ihn halt wieder, wenn du ihn jetzt nicht verwendest für ein Brot, wieder in den Kühlschrank. Und es ist wichtig, dass er im Kühlschrank bleibt, weil sonst würde er schneller reifen und somit alle Nährstoffe schon aufgegessen haben. Und im Kühlschrank wird dieser Prozess einfach verlangsamt.
Okay. Die Hähne ist auch schon so toll gemacht. Du hast dich in eine eigene zweite Frage übergeleitet. Nämlich, was kann man von dir lernen?
Brot backen.
Das war jetzt sehr aufgelegt.
So, danke, dritte Frage.
Ja, also das, glaube ich, haben unsere Hörerinnen und Hörer schon mitbekommen, dass man von dir Brot backen lernen kann.
Ja.
Aber erzähl mal, wie kann man von dir Brot backen lernen?
Wie?
Ja.
Indem man auf meine Webseite schaut, kursbrot.com, da sind einige Workshops, die man sich dann aussuchen kann. Entweder, also wenn man mit Hefe backen will, dann gibt es einen Workshop, und wenn man mit Sauerteig backen will, gibt es andere. Buchen und herkommen, und dann kann ich das zeigen.
Wie? Aber ich war jetzt zu schnell in der Geschichte, ich muss wieder von vorne anfangen. Nämlich, was war so die Entscheidung, warum du gesagt hast, du willst Brot backen lernen und nicht Brot verkaufen?
Naja, zum Brot verkaufen müsste ich eine Bäckerlehre machen und den Meister und.
Also auch nur, dass du verkaufen willst?
Ja.
Okay. Ja. Also, eine größere Gewerbeordnung?
Ja. Nein, das ist auch irgendwo, also dass ich jetzt einfach, hallo, ja, da bin ich, ich verkaufe jetzt das Brot, ohne jetzt wirklich eine Lehre gemacht zu haben. Also das, also den Beruf des Bäckers, das möchte ich geben, das ist schon nochmal eine Stufe höher. Ja. Und ich zeige halt den Leuten, wie ich es mache. Ja. Also nicht, wie man es macht, sondern wie ich es mache und wie es bei mir halt gut in den Alltag reinpasst. Das ist nämlich wichtig bei mir. Ja, eben mit zwei Kindern, da habe ich jetzt nicht diese aufwendigen Rezepte, ja, sondern ich schaue, dass das einfach in den Tag reinpasst, ohne dass ich da jetzt viel machen muss. Und das möchte ich halt weitergeben. Mhm. Genau, das ist ein wichtiger Punkt bei meinen Kursen, dass sich es gut in den Alltag einplanen lässt.
Und wie war so der Weg von, okay, ich tue es gern Brot backen und ich gehe das auch gern weiter zu, ich mache mich selbstständig, miete ein Lokal, ja, in dem wir gerade stehen, und wie es anderen beibringen.
Ja, das waren so viele Zufälle, die einfach ineinander gegriffen haben, und wo dann schlussendlich hast dann diese ganzen Zufälle vor dir gehabt und das ist okay, jetzt musst du es machen, sonst machst du es nimmer. Ja, ich habe halt angefangen mit dem Brotbacken, und meine Freunde und Bekannten, Familie, die wurden immer mit Brot beglückt. Ja, ich habe jedem ein Brot geschenkt. Und die haben dann gefragt, ja, ist voll gut und wie machst du das? Und bei manchen habe ich es dann auch gezeigt und habe auch oft so Abende gemacht, wo dann eben die Freunde und Bekannten gekommen sind und haben halt gemeinsam zu Hause bei mir gebacken. Und ich habe gemerkt, dass mir das taugt, das zu zeigen und dass mir das auch irgendwo liegt. Also, ja, glaube ich zumindest. Und deswegen ist es so entstanden, dass das so in meinem Kopf herumgeschwirrt ist, wie könnte ich das machen. Und am Anfang war die Idee die, dass ich eben eine mobile Backlehrerin bin. Okay. Ja, dass ich eben so wie bei mir zu Hause, dass ich dann so nach dem Prinzip von einer Tupper-Party, dass ich dann eben zu den Leuten nach Hause gehe. Aber das war dann immer so ein bisschen mit Bauchen verbunden, weil es sind dann immer verschiedene, also andere Gegebenheiten. Ja, der Backofen ist anders, die Utensilien sind irgendwo und das wäre halt, glaube ich, ein bisschen zu unsicher auch gewesen. Aber das hätte ich gemacht, wenn ich nicht dann zufällig an diesem Lokal vorbeigelaufen wäre, wo gerade eine Besichtigung war. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da hinten angestellt und das war dann eine ganz nette, also die Vermieterin ganz nett und hat gemeint, ja, ich kann mir das gerne mit anschauen. Dann habe ich dann gleich den Markus angerufen, du, das Lokal da am Eck, das kennst du eh, das möchte ich gerne nehmen. Und ich so, was, wie? Wofür? Und was noch dazu kommt, ist, ich war eine Woche vorher in Kopenhagen bei meiner Schwester. Und da gibt's lauter diese kleinen netten Läden und ja, das darf man halt.
Da bin ich zu der Tradition.
Und so kleine Cafés und ja, das hat dem schon lange eben so in meinem Kopf herumgeschwirrt. Und da habe ich dann zugeschlagen und hab gesagt, okay, jetzt oder nie.
Und dann kommt Covid.
Genau, also zuerst haben wir alles pipifein renoviert, also so wie es hier ist, war es schon im Februar und dann kam Covid, genau. Ja, und es war dann schon so, okay, machst den mutigen Schritt und dann so, nein, nicht für dich.
Schon bitter, ja. Weil wir waren bei der Öffnung da, das war so Ende Februar. Mhm,
23.
Das war halt so richtig blöd, ist es mit dem 2 Wochen später in der Lockdown gekommen. Mhm. Aber waren da nicht viele Leute, die das aus deinem Umfeld gesagt haben, so im Lockdown, mach das mal virtuell vor der Kamera,
ja,
damit ich zu Hause auch gut backen kann?
Das haben wir, die Idee hatten wir dann und haben dann die Webseite auch schon, weil die wäre ja auch schon fertig gewesen, oder die war auch schon fertig, und dann haben wir gesagt, modeln wir das um, dass man online buchen, also für Online-Kurse buchen kann. Und das haben wir dann mit meinen Schwestern, habe ich das mal zu Hause probiert, ob das jetzt, wie das jetzt sich so anfühlt, und das hat auch gut gepasst. Aber zu Hause dann mit den Kindern, das ist dann, bei meinen Schwestern war das egal, wenn die hinten herumspringen, ja, und das war aber, ja, die sind ja dann kooperativ, wann sie es wollen, ja, und nicht wann du, und deswegen haben wir gesagt, na, jetzt lassen wir das so, ich hatte noch, zum Glück grafische Aufträge und die Kinder waren zu Hause und es wäre einfach nicht sagen können. Aber die Idee hatten wir und es wäre eigentlich, glaube ich, schon gut angekommen. Wir haben dann gesagt, nein, jetzt konzentrieren wir uns auf das und
war wahrscheinlich auch, also wenn der Lockdown vielleicht 2-3 Wochen später gekommen wäre, wäre das auch was anderes gewesen vielleicht.
Ja, wenn er 2-3 Wochen später gewesen wäre, dann hätte ich den Zuschuss vom AMS nicht mehr bekommen.
Ah, okay.
Also so her hat sie super gepasst, okay. weil ich bin im Unternehmensgründungsprogramm und wollte eigentlich am Montag nach der Eröffnungsfeier, die war am Samstag, am Montag nachher, das war dann am 2. März, das ganze Werkel anmelden, und mit der Anmeldung hätte ich dann nur noch 2 Monate vom UGB Unterstützung bekommen, anstelle von 6. Nachher dann von 9, durch Covid haben sie es dann auf 9 verlängert nochmal, zum Glück. Also ich hatte bis September die Unterstützung.
Also
und da bin ich dann am Montag aber nicht hin, weil die Emma krank geworden ist, meine Größere. Zum Glück muss ich heute sagen, weil sie war dann eine Woche, anderthalb eben mit Magen-Darm zu Hause. Und derweil haben sie alles zugesperrt. Ja. Und ich habe gesagt, jetzt werde ich das tunlichst nicht tun.
Aber hat dir das Stress gemacht, die Zeit? Dieses nicht, also so dazwischen zu stehen.
Ja, schon. Das war halt so von jetzt auf gleich, nein, du darfst nicht anfangen. Ja. Und da konnte ich auch am Anfang eine Zeit lang gar nicht mehr herkommen ins Lokal, weil wir da halt so viel reingesteckt haben an Zeit und Kraft und Muse und alles. Ja, dann habe ich gesagt, jetzt mag ich mal nicht herkommen. Ja.
Wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich komme wieder her und ich schaue es mir mal an.
Ja, und dann irgendwann hast du gesagt, okay, du solltest mal schauen, ob der Bus ist oder ja.
So. Also so ganz praktische Sachen.
Ja. Und halt, du bist halt total gestanden, okay. So.
Eh schön.
Nice to have. Das war dann unser, wir haben hier dann Pizza gemacht. Also wir sind dann zum Pizzaessen hierher gekommen.
Ja, vielleicht kann es sein, dass euch das wieder auch eine Nähe, also dich näher hierher gebracht hat, wieder irgendwie das Schwierige wieder aufzunehmen.
Ja. Da haben wir eben gesagt, okay, jetzt kann man, es ist alles zu, gehen wir noch ins Lokal Pizza essen.
Wie viel Mut hast du gebraucht, wirklich deinen Job zu kündigen und zu sagen, ich mache jetzt ganz was anderes und selbstständig, eigenverantwortlich?
Ja, schon recht viel. Aber ich muss sagen, ich meine, ich habe halt den Markus, der da ist, und das hilft einfach immens, wenn du in einer Partnerschaft bist und diese Sicherheit hast. Ja, ansonsten halt, es war halt viel oder halt ausschlaggebend für diese Veränderung war halt mit Sicherheit der Tod meiner Mutter, die vor mittlerweile 2 Jahren eben gestorben ist, und wo du gemerkt hast, ja, das Leben ist einfach viel zu kurz und du kannst überhaupt nichts mitnehmen.
Siehst du dich, wenn die Leute dann herkommen für die Workshops, wie siehst du dich da? Siehst du dich da als Lehrerin oder als Anleiterin oder als Guru?
Ich versuche immer Teil von den anderen zu sein. Also das liegt mir nicht, dass ich da jetzt die, also Guru schon gar nicht. Also es liegt mir nicht, dass ich da jetzt da die bin, die da mit dem, also nicht Zeigefinger, nein, nicht so. Ich versuche, dass ich da teile. Also das ist ein gemeinsames Backen. Also und das möchte ich halt, dass das so rüberkommt auch. Ja. Am Anfang, wo oder wenn weniger Leute sind, dann mag ich jetzt auch nicht dastehen, dann stelle ich
zum
mich Kopf da.
Ende.
Ja,
genau, dastehen da. Sieht man im Podcast.
Ja. Genau, also ich mag mich gerne einfügen. Mhm. Ja.
Ich finde so, dass das Backen und Kochen, dass das so ein auch so ein Menschheits Erlebnis sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das die Motivation ist, also mit einer Motivation ist, dass die Leute herkommen, weil es gibt ja so viele Kurse online und die du dir machen kannst. Ich glaube, dass das einfach ein etwas ist, ein Weggehen oder halt mal von zu Hause rauskommen.
Nein, ich stelle mir das auch voll nett vor, weil so, man, abgesehen davon, dass man jetzt eh nicht wirklich sagen kann, hey Leute, los, wir gehen jetzt was trinken oder ins Kino oder so, geht ja momentan eher nicht so. Aber ich denke mir, das ist sicher voll nett, wenn du mal was anderes machen kannst und irgendwie, wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe von Leuten hast und sagst, hey, machen wir mal was anderes gemeinsam, lernen wir Brot backen gemeinsam. Das ist ja schon irgendwie lustig und ist auch so was Verbindendes, weil gerade so Kochen, Backen, das ist ja auch sehr, kann auch sehr familiär sein und das ist auch was man zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, was man mit der Mutter macht, mit dem Vater macht, mit der Oma macht, dann hat man immer gleich so familiäre Gefühle.
Teambuilding.
Ja, aber mit deinen Freunden gehst du ja nicht teambuilden, oder?
Na, vielleicht schon.
Ja, dann nennst du das aber nicht teambuilden. Aber es klingt in der Beschreibung als Teambuilding.
Ein bisschen nach Teambuilding, aber ich meine privates Teambuilding. Ja, das wollten wir, also diesen Punkt hätten wir auch auf der Webseite gehabt, eben Teambuilding hier zu machen, aber das wollen wir jetzt halt einfach nicht anbieten.
Nein.
Bitte?
Nein, das ist doch nicht so. Ja. Also ich habe mich gestern mit einer sehr lieben Freundin von mir getroffen und habe erzählt, dass wir heute herkommen und über was wir reden und so. Und sie hat gesagt, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich im Lockdown, also ich habe nicht gebacken, ich habe nicht gekocht, ich habe nicht mit Brotbacken begonnen, vielleicht wäre das mal ein Thema.
Was bringt dich zum Lachen?
Unerwartete Sprüche oder Situationen.
Hängt das auch von den Kindern ab?
Ja.
Kinder sind meistens so unerwartet lustig.
Ja.
Ja. Also wir waren ja einmal gemeinsam in England ein paar Tage. Und da gibt's zumindest 2 Geschichten, wo wir beide einen sehr unerwarteten Lachkrampf hatten. Und zwar der Straßenname von meiner Cousine, wo sie damals gewohnt hat. Verena? Nein. Old Bud Lane.
Ah ja, genau. Old Bud Lane, ja.
Und wir sind in einem Auto gesessen und natürlich konnten nur der Markus, die Lene und ich Deutsch. Und der Markus so, wo die Ernst hat, in der alten Ohrstraße.
Stimmt.
Und das Zweite ist, dass meine Cousine damals einen sehr jungen Boxer hatte.
Der Jake.
Jake, der schon ein alter Herr ist.
Ja, das denke ich mir.
Genauso noch wie ich. Und der wahnsinnig unerzogen war und ist. Und der hat immer irgendwie, hat immer die Männer so gestellt, oder? So, Markus irgendwie nicht aus der Tür lassen oder unterm Tisch irgendwie die Leute auf der Jeans angeknabbert. Das war auch sehr lustig.
Ach, der lebt noch, ja.
Jake lebt noch.
Der war ja jung.
Mhm. Und wahnsinnig umgezogen. Ja. Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ja, ja, am besten eigentlich.
Ja. Und wenn zum Beispiel so ein Teig nicht aufgeht oder ein Brot nicht funktioniert oder ein Rezept nicht geht, kannst du noch drüber lachen oder ärgerst dich?
Je nachdem, wie viel ich Arbeit da reingesteckt habe, ärgere ich mich auch.
Aber fliegt das dann schnell oder?
Ja, das fliegt schnell. Ja. Und dann habe ich schon den nächsten Teig angesetzt.
Und das war vorhin eine Frage, die wollte ich in die Questions to Go geben. Ich konnte es aber nicht gut genug formulieren, dass sie Questions to Go fähig ist. Deswegen stelle ich sie jetzt. Und zwar kann man von dir auch lernen, was man auf Brot draufgeben kann?
Ich habe bei den Backkursen immer eine Begleitung, aber es sind halt so Aufstriche und Buttervariationen, die ich selber mache. Das ist das Einzige, was ich da habe. Ja, sonst.
Ich mache großartig Marmeladen nämlich.
Ja, Marmelade biete ich auch mit an. Aber sonst jetzt so üppige
Sandwich-Auflagen.
Ja, Auflagen habe ich jetzt keine Tipps. Ja.
Aber wäre das irgendwie so ein Thema, das auch mal zu machen?
Das ja, das, ja.
Wie macht man Butter selber? Also wie macht man jetzt wahrscheinlich nicht Butter von Milch selber, sondern Butter, wie macht man es besser?
Ja.
Was sind so die grundlegendsten Tipps, die du, also du willst nicht natürlich alles, was eigentlich bei dir im Workshop gesagt wird, uns jetzt hier gratis geben, aber was sind so grundlegende Sachen, wo du überhaupt nicht mehr dran denkst, die man beachten muss? Beim Brotbacken?
Ja, sich an den Zutaten halten, die im Rezept sind. Und was ich noch empfehle, ist, weil das erste Brot, überhaupt Sauerteigbrot, wird nicht gelingen. Das ist so. Ja. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Dann halt nicht sagen, na, das Rezept ist nichts oder nein, ich kann das nicht, sondern bei dem bleiben. Ja. Und ein Brot mal perfektionieren, bis es für dich passt. Und dann zum nächsten schreiten. Also das.
Was wäre, glaubst du, für jemanden, der jetzt nicht geduldig ist?
Wir wollen hier keinen Namen nennen.
Das könnte sein, dass über mich reden, aber okay. Aber für jemanden, der irgendwie so mit Germ jetzt nicht die besten Erfahrungen hat, was wäre so ein Einsteigerbrot, wo du sagst, das probier mal oder probiert ihr mal als Hörerinnen und Hörer, das geht ganz gut.
Mit Germ, ja. Da empfehle ich allen, also von den Workshops, die ich anbiete, wäre da der Dinkel allerlei. Das ist am Abend den Teig zusammenrühren, 2 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen, während du fernschaust oder irgendwas machst. 2 Handgriffe einformen, in den Kühlschrank stellen, in der Früh rausnehmen und backen.
Okay.
Das ist
so ein Go-To-Easy.
Genau, super, super easy.
Und wie machst du das in den Kursen, wenn Teig gehen muss?
Ja, ich bereite den Teig eben vor und wir backen und formen mit dem vorbereiteten Teig.
Ah, cool.
Und dann machen wir einen Teig gemeinsam, den sich die Leute dann mit nach Hause nehmen und dann gleich zu Hause backen.
Cool.
Ja, bei manchen ist es halt dann so, aber ich habe morgen nicht Zeit. Ja, denen muss ich dann sagen, okay, dann nimmst du noch ein bisschen weniger Hefe, dann kannst du den länger im Kühlschrank lassen und nimmst den dann raus, wenn du Zeit hast. Dieses Konzept habe ich mir halt überlegt, weil zum einen kann man nicht 24 Stunden da sein, ja, oder auf zweimal kommen ist auch blöd, und zum zweiten, damit die Leute das Erlernte dann gleich zu Hause in der eigenen Küche umsetzen können.
Super.
Ja, das war die Überlegung dabei. Ja.
Vor allem sind Erfolgserlebnis dann auch.
Genau, weil dass sie das dann schon zu Hause haben.
Das funktioniert hat und
ja,
so.
Ja.
Hast du das schon so im Gefühl, so und so viel Hefe, da muss ich so und so lang warten? Also, oder stellst du dir schon noch die Uhr?
Die Uhr stelle ich mir schon, ja, weil sonst, ich bin so zeitlos. meine Uhr, das ist die Uhr von meiner Mutter, und die hat immer irgendein Gebrechen, ja, dass sie nicht funktioniert. Jetzt ist zum Beispiel der Sekundenzeiger, der dann die anderen Zeiger aufhält. Ja, und dann, ja, ich weiß oft nicht, wie spät es ist. Ich verzettel mich, und deswegen brauche ich also Timer stellen. Okay. Das mache ich schon, einfach mal, um zu schauen, wie es dem jetzt geht, in welcher Verfassung der gerade ist, ob er gebacken werden muss oder ob ich ihn dabei noch in den Kühlschrank stelle, weil ich keine Zeit habe. Also das habe ich jetzt heraus, dass ich einfach weiß, wie schaut der Teig aus, wann ist Zeit zum Backen. Das habe ich jetzt, also da braucht man jetzt, den brauche ich nur anschauen, und dann weiß ich das.
Ich finde ja, den Geruch von frisch gebackenem Brot ist ja wahnsinnig toll.
Gibt es ein Geräusch?
Ja, auch gut. Aber gibt es einen Punkt, wenn man viel gebacken hat, dass man sagt, Also jetzt reicht es dann schon mit dem Geruch?
Ich muss sagen, ich rieche den Geruch jetzt nicht mehr so.
Okay.
Weil da glaube ich, wenn du den nicht mehr hast, dann riechst du es nicht mehr. Mhm. Doch denke ich, nein, jetzt habe ich schon genug gepackt. Oft tue ich halt sehr viel Testpacken. Mhm. Ja. Aber es ist dann so, dann gönne ich mir halt einen Tag oder zweimal backfrei. Und, oder auch mal eine Woche oder so. Und dann tags mal wieder. Mhm. Also es ist nie so, dass ich die Lust drauf verlieren würde.
Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Mhm. Und zwar, theoretisch, praktisch kommen noch zwei. Aber kurz. Und zwar, die letzte Frage ist, reisen wir in die Zukunft? Es ist 2025. Was ist in den letzten 5 Jahren passiert?
Ich habe eine Putzhilfe.
Okay.
Ja, also ich führe das Lokal weiter, aber ich habe eine Putzhilfe. Sonst ist alles fein.
Ist da das Abwaschen oder so prinzipiell?
Naja, es ist halt nach den Workshops überhaupt am Abend. Also es ist halt die Vorbereitung, ja, Teig vorbereiten, was jetzt nicht so lange dauert, aber wo ich noch, sage ich mal, ein bisschen Routine bekommen muss. Dann von den Ausdrucken der Handouts, wo ich jetzt das Ganze in Druck gebe und dass das, dass ich das nicht mehr drucken muss, bis hin halt zum hierher richten für den Workshop und dann nachher halt alles putzen, ja, die ganzen Schüsseln, das ganze Besteck und dafür Mehl hätte ich gern
Lehnen,
ja. Ja.
Das kann
das ich. Das ist dann um was eine halb elf noch mühsam, ja, das zu machen. Also von den Stunden her ist es eh ein, sag ich mal, rechnet sich's nicht, ja, aber ich mach's halt gerne.
Ja, in 5 Jahren nachrechnet. Wir sind ja schon 5 Jahre in der Zukunft.
Genau.
Da rechnet sich's jetzt
da schon. Da rechnet sich's, weil ich habe deine Putzhilfe.
Wir sind mal wieder am Ende angelangt von einem super guten Gespräch, möchte ich meinen. Und ich habe jetzt ein bisschen Gusto auf Brot bekommen. Vielleicht gebe ich dir gern noch eine Chance. Ja. Deswegen kommen wir auch gleich zum Abschluss. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben? Wo kann man dich finden?
Ja, gibt's dem gern noch eine Chance. Und kommt zum Backen zu mir ins Lokal. Auf kostbrot.com könnt ihr die Workshops buchen und ja, backt mir Brot.
Und wo kann man sich anschauen, was du schon alles Tolles gebacken hast?
Ja, ich bin auf Facebook, auf Instagram habe ich einige Fotos drauf, auch eben auf kostbrot.com zum Buchen. Ja, das sind gerade so meine Plattformen, genau, wo man mich findet.
Ich gebe natürlich auch alle Links in die Shownotes und es ist dann bei unserem Blog zu finden, wo man dich finden kann und bei uns auf Instagram kann man finden, wo man dich finden kann und auf Facebook kann man finden, wo man dich finden kann. Also wir werden es sehr breit streuen. Man wird es nicht übersehen.
Und man muss sagen, dein Lokal ist im 2. Bezirk in Wien?
Genau.
Im Herzen von Wien?
Ja, urschön ist da.
Urschön ist da, ja.
Und sehr hell.
Ja, voll. Und es macht Lust. Also wir stehen jetzt schon seit circa 1,5 Stunden hier um deinen Brotbacktisch. Und man bekommt Bock aufs Backen. Also.
Ja, super.
Dann bleibt es mir noch, danke zu sagen für die Zeit und für den guten Kaffee und für die vielen Einblicke ins Brotbacken. Und ja, also gebt gern eine Chance. Und mir bleibt jetzt, die letzte Frage zu stellen. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Schwarz. Klein und schwarz.